Kinder sterben, weil wir sie nicht mal richtig versorgen können. Das ist ein Satz, von dem ich wirklich komplett fassungslos bin, dass der in Deutschland ausgesprochen werden kann. Also ich vermisse diese krasse Empörung.
Ja, es gibt in Deutschland 13 Millionen Eltern minderjähriger Kinder und wir haben 22 Millionen ADAC-Mitglieder.
Also wenn der ADAC jetzt Probleme hätte, medizinisch versorgt zu werden, dann gäbe es einen größeren Aufschrei.
Genau das wollte ich damit sagen.
CDU und CSU, die schaffen es tatsächlich, mich als Oppositionspartei genauso sehr zu nerven wie als Regierungsparteien. Das muss man auch erstmal schaffen.
Bei Konservativen geht es immer um die Sache, denn die Sache, die Konservative auszeichnet, ist, dass sie regieren wollen.
Extra 3. Bosettis Woche.
Du erzählst nur Scheiße.
Und das heißt?
Dass du dich jetzt verpissen kannst.
Jetzt?
Ja.
Das war Kurt Krömer, wie er seinen letzten Gast in seiner letzten Folge von Che Krömer verabschiedet. Ich bin gespannt, ob es zwischen mir und meinem Gast heute auch so endet. Wir werden sehen. Bosettis Woche ist das hier, der Extra 3 Podcast. Mein Name ist Sarah Bosetti und ich darf diesen fröhlichen Wochenrückblick diese Woche mit einem Mann bestreiten, den ich mit einer angemessenen Fanfare begrüßen möchte. Heute ist der Autor, Spiegelkolumnist und Digitalisierungsvollprofi Sascha Lobo da.
Hallo.
Hi. Hast du dich auch so erschreckt gestern?
Nein. Worüber hätte ich mich erschrecken sollen?
Okay. Ich merke, der Warntag 2022 hat wundervoll funktioniert. Hat es bei dir nicht funktioniert?
Doch, das hat bei mir funktioniert, aber ich war natürlich schon um 10.59 Uhr so ein bisschen nervös.
Bei mir kam es um 10.59 Uhr.
Ach, das ist ja unangenehm.
Was ich so richtig gemein fand, das war wie so ein Arzt oder eine Ärztin, die dann irgendwie sagt, ich zähle bis drei, bis ich piekse und bei zwei sticht sie einfach zu. Ja. 10.59 Uhr ist die Welt explodiert bei mir.
Ja, bei mir, also den Ton kannte ich noch nicht. Ich wusste auch gar nicht, dass mein Telefon diesen Ton irgendwie so machen kann.
Ja.
Ich hatte dazu noch in den Einstellungen, ich habe ein Produkt einer Firma, da darf ich wahrscheinlich nicht sagen, sage ich trotzdem, Apple. Ich habe also ein iPhone da gibt es in den Einstellungen von Cell Broadcast, das ist ja die technische Bezeichnung für dieses Warnsystem, gibt es bitte keine Tests. Das habe ich angekreuzt, will sagen, ich habe eigentlich Tests abgeschaltet und es kam trotzdem durch.
Das ist ja erstmal ein ganz gutes Zeichen.
Ja, naja, wow.
Ich weiß es nicht. Das Ding ist bei mir, mein Telefon macht nie Geräusche.
Ja,
ich habe ihm das verboten, nachdrücklich,
was
mich zu einem sehr viel glücklicheren Menschen gemacht hat. Also ich weiß auch nicht, ob ich, vielleicht war ich einfach sehr, sehr unglücklich vorher, ne? Aber ich habe, irgendwann habe ich so gedacht, ich mache das so über Nacht, sodass ich nichts höre, damit ich morgens nicht von Anrufen geweckt werde. Und dann habe ich irgendwann gedacht, warum muss mein Telefon überhaupt Geräusche machen? Ich kann ja nachher gucken, ob es was hat. Und das macht mein Leben besser.
Ja, das war bei mir ähnlich. Ich habe aber gemerkt, dass das irgendwann eine Vorstufe war zu dem, was ich jetzt mache. Also jetzt bei mir persönlich, jetzt gar nicht, das muss jede und jeder für sich entscheiden. Ich habe nämlich Notifications aus meinem Leben verbannt. Das heißt, mein Telefon ist zwar laut, kann also Töne von sich geben, aber das tut es extrem selten. Weil zum einen wenige Leute meine Nummer haben und weil ich zum zweiten überhaupt keine Notifications angeschaltet habe. Wir sagen, keine Warnzeichen, keine Warntöne. Und das hat so ein paar Vorteile. Das heißt, ein paar Leute, wenn die mich anrufen, dann höre ich das auch.
Ja.
Und
das ist eigentlich auch nicht so schlecht. Es ist gar nicht so, als würde ich ungern telefonieren, aber ich werde wahnsinnig ungern angerufen.
Ja.
Das heißt, meist bin ich mit irgendwas beschäftigt und es stört mich eigentlich immer, wenn man mich anruft. Deswegen bin ich froh, wenn man mich nicht anrufen kann. Jetzt habe ich aber ein Telefon, das die tolle Funktion hat, dass es mir auch überhaupt gar nicht sagt, wenn mich jemand angerufen hat. Und ich weiß nicht warum.
Ja.
Keine Ahnung warum, aber ich kriege es gar nicht.
Sehr liebevoll, dass du dazu Funktion sagst.
ich möchte es auch so, das liegt neben mir, weißt du. Ich möchte jetzt nicht schlecht über es sprechen in seiner Anwesenheit. Ja, das heißt, es ist jetzt einfach komplett vorbei mit sozialen Kontakten für mich.
Das hat ja über Phasen manchmal auch Vorteile. Aber dieser Warnton, den fand ich interessant auf mehreren Ebenen. Ich habe so viele, jetzt nicht repräsentative, aber Umfragen in sozialen Medien gesehen, wo ganz grob rauskam, 70% der Leute haben den Warnton bekommen und 30% nicht.
Oh.
Und das fand ich jetzt erstmal, also wenn das tatsächlich ungefähr auch so widerspiegeln soll, das zog sich über 3 oder 4 verschiedene Umfragen von verschiedenen Leuten mit insgesamt bestimmt ein paar tausend Teilnehmenden so durch. Und wenn das stimmen sollte, dann bin ich völlig unsicher, ob das ein Erfolg war oder nicht.
Naja, es ist ja erstmal, ist diese Warnung aufs Handy, ist ja nur ein Element von vielen. Ne? Also es geht ja schon irgendwie darum, dass das am Ende alle erreicht werden.
Jetzt hörst du dich ein bisschen an wie die Behörde, die das zu verantworten hat und die dann versucht zu erklären, dass 2/3 der Leute was bekommen haben, aber 1/3 halt nicht.
Es gibt Dinge, die du über mich nicht weißt. Vielleicht bin ich Teil dieser... Ja, nee, ich denke nur laut. Ich bin mir auch unsicher. Mhm. Zumal, ich weiß ja nicht, wenn du jetzt sagst, es waren nicht repräsentative Umfragen, dann sind das vielleicht Umfragen, die so in sozialen Medien, ne, hast du gesagt, das natürlich dann auch eher vielleicht Leute, die zumindest einen regelmäßigen Zugang zum Internet haben und pflegen, die dann eventuell auch eher noch zu denen, also wahrscheinlich wäre die repräsentative Umfrage noch schlimmer.
Das kann sein. Auf der anderen Seite habe ich dann in diesem Cell-Broadcast, in dieser Nachricht, auf den Link geklickt, der dazu gehört hat.
Ja.
Bin auf eine Seite gekommen, wo mir sofort eine Fehlermeldung angezeigt wurde.
Cool.
Also da gab es mehrere Sollbruchstellen in diesem Test. Aber ich bin froh, dass es überhaupt erstmal hier ist. Ne? Also wir haben ja bei der Flut im Ahrtal und in anderen Teilen, da ist schon deutlich geworden, dass wir diese Technologie hätten gut gebrauchen können.
Ja.
Ungefähr alle anderen Länder auf dem Planeten haben die auch schon lange, weil die eigentlich eine super billige Technologie ist. Also in Deutschland wurde sie ganz bewusst abgeschaltet aus Gründen, die man nicht wirklich richtig nachvollziehen kann. Für ganz Deutschland hätte das 40 Millionen Euro gekostet. Hat man sich dagegen entschieden, schon Anfang des Jahrtausends. Und ja, aber jetzt hat man sie ja eingeführt.
Ja, wir werden hoffentlich natürlich niemals erleben, wie sie in Einsatz. Aber ich bin, sagen wir mal so, ich bin gespannt, wie es dann funktioniert. Und wenn es so funktioniert wie jetzt bei dir zum Beispiel, dass man dann einfach eine Fehlermeldung bekommt, wenn man draufklickt, ist natürlich auch ganz schön. Dann hat man einmal Panik verbreitet. Aber niemand bekommt den tatsächlichen Grund gesagt. Ja. Und ich finde, das hat so ein bisschen was von populistischer Politik auch. Ne? Also wir verbreiten erstmal Panik. Mhm. Alle sind so, oh mein Gott, irgendwas stimmt nicht. man weiß aber nicht, warum. Und das ist doch ein toller Zustand, zumindest für einen Tag.
Ja, also ich glaube auch nicht, dass wir den alle gar nicht mehr hören werden. Sondern wenn man sich das in anderen Ländern anschaut, dann werden wir mit dem häufiger zu tun bekommen, das mit dem Cell-Broadcast. In Rumänien zum Beispiel passiert es bei bestimmten Starkregenfällen oder wenn ein großer Bär in der Nähe ist. Das sind so, und dann funktioniert es ja tatsächlich. Das kann man ja sehr gut regional begrenzen. Das heißt, es ist auch für regionale Situationen, die schwierig sind. Also da gibt es ganz viele Möglichkeiten, das auszunutzen. Ich glaube, wir bekommen häufiger mit dem zu tun.
Ja, ich bin ja auch gar nicht dagegen. Ich habe nur gedacht, es ist seit gestern um 11 und wahrscheinlich seit gestern um 10.59 Uhr das Wort Herzinfarkt in den Twitter-Trends. Ich glaube, das hat einen Grund und ich habe es zwar irgendwie überstanden, aber vielleicht könnte man, sagen wir mal, die Intensität des Alarms an die Dramatik der Situation anpassen. Ne? Also wenn jetzt da nur ein mittelgroßer Bär ist, dass man es dann auch nur so mittellaut macht oder so.
Verstehe.
Das fände ich so ein Service, den ich irgendwie nicht angebracht. Lass uns mal anfangen. Lass uns mal zu etwas kommen, das ich in eine Rubrik eingebaut habe, die schon seit Beginn dieses Podcasts existiert und die wir, glaube ich, tatsächlich noch nie genutzt haben, weil sie ehrlich gesagt nie zu irgendwas passt. Aber ich finde, jetzt passt sie ein bisschen.
Mein Paris Hilton-Moment.
Und zwar einfach, weil das, was jetzt kommt, sagen wir mal, medial doch recht auffällig aufbereitet war.
Man kann wohl ohne Übertreibung sagen, es ist der größte Antiterroreinsatz in der Geschichte der Bundesrepublik. Jedenfalls haben der Generalbundesanwalt und das Bundeskriminalamt zusammen auf einen Schlag noch nie so viele Leute festnehmen lassen und Wohnungen durchsucht.
Du hast dir wahrscheinlich vorher gedacht, dass ich darüber sprechen möchte. Ne? Also ihr habt es wahrscheinlich auch alle mitgekriegt. Ich sag's noch einmal kurz. Es sind bei einer Großrazzia 23 mutmaßliche RechtsterroristInnen aus der Reichsbürgerszene festgenommen worden, die den gewaltsamen Umsturz in Deutschland geplant haben sollen. Darunter waren eine ehemalige AfD-Bundestagsabgeordnete, mehrere Reservisten der Bundeswehr und ein Mann, den man, wären die Adelsprivilegien nicht abgeschafft worden, einen Prinzen nennen müsste. Und die Presse ist offenbar vorgewarnt worden, denn sie war bei den Verhaftungen dabei. Was hast du gedacht, als du das gelesen hast? Oder gesehen? Ich weiß nicht, wie du am meisten Nachrichten konsumierst.
konsumiere Nachrichten natürlich einerseits intensiv über spiegel.de, wo ich ja zufälligerweise auch Autor bin, ist aber völliger Zufall. Aber dann auch sehr stark über soziale Medien. Ich habe mir meinen Twitter-Account so zurecht kuratiert, dass ich da quasi in Echtzeit alle möglichen Nachrichten reingebeamt bekomme. Mhm. Da ist vielleicht so ein bisschen Ersatz für meine fehlenden Notifications drin. Ja, also, aber es ist tatsächlich so, dass ich dann über Twitter sehe, ah, da passiert gerade was, und dann schaue ich auf den Nachrichtenseiten und dann auch mehr oder weniger alle ernstzunehmenden deutschen Nachrichtenseiten schaue ich mir dann an, um das aus verschiedenen Perspektiven zu sehen, verschiedene Haltungen dazu. Wobei jetzt die verschiedenen Haltungen hier sich in Grenzen hielten, zu Recht. Weil ich glaube, dass das wichtig war, die Größe des Einsatzes war auch ein Signal. Man hat ja gesehen, wie von rechts sofort Beschwichtigungen kamen, so von wegen, ach, eine Rentnertruppe, die hätte das nie geschafft. Und diese Beschwichtigungsmechanik, die ist nicht nur altbekannt, sondern die ist auch ultra gefährlich aus meiner Sicht, weil hier eine Form von Umsturz geplant worden ist, der wahrscheinlich nicht hätte Erfolg haben können, der aber sehr viel Verunsicherung und vor allem sehr viel potenzielle Gewalt mit sich hätte bringen können.
Ja, tatsächlich. Also ich habe auch das Gefühl, dass man so ein bisschen neigt, es zu verharmlosen, ja, durch seine Lächerlichkeit. Also einmal, ja, durch diese Lächerlichkeit des Namens, Reichsbürger, ja, und der Lächerlichkeit dessen, woran sie glauben. Aber das sind zu einem gar nicht mal so geringen Teil bewaffnete Menschen. Ne? Also dieser, ja, Szene gehören irgendwie über 20.000 Leute an. Was ich sehr lustig, also nicht lustig, aber irgendwie ein bisschen lustig finde, ist, dass ein Zehntel davon als gewaltbereit gilt, aber sehr viel mehr davon bewaffnet sind. Und, ja, ich frage mich, wie man dazu kommt, zu glauben, dass Menschen, die sich bewaffnen, nicht gewaltbereit wären.
Möchtest du jetzt die sehr große und mächtige SportschützInnen-Lobby in Deutschland angreifen? Ist das dein, möchtest du das? Möchtest du alle Menschen, die Waffen haben zu Hause, in Deutschland übrigens überraschend viele, ja, möchtest du die alle als gewaltbereit? Das finde ich.
Ich möchte wirklich auf überhaupt, ich möchte in keinem Fall, natürlich nicht, irgendwelche bewaffneten Leute auch nur das kleinste bisschen verärgern. Insofern nein, natürlich nicht.
Ich glaube, es hängt damit zusammen, dass gewaltbereit ja auch eine juristische Komponente hat.
Ich weiß es doch. Ich finde es nur ein bisschen lustig.
Es ist lustig. Es ist lustig. Es ist auch auf mehreren, auch auf traurigen Ebenen ist es lustig. Es gibt ja dieses Tragikomödiale, was da mitschwingt, wie du schon richtig gesagt hast, diese Lächerlichkeit. Ich finde gut, dass du das rausstellst, weil das wird aus meiner Sicht in der Diskussion zu selten rausgestellt, dass man sich ja nicht nur hinter vorgehaltener Hand, sondern auch, wenn man sich deren Kommunikation anguckt, da geht es ja bisher QAnon, soll mit als Verschwörungstheorie-Komplex damit reingewirkt haben. Also die Annahme, die völlig aberwitzige Verschwörungstheorie, dass es weltweit eine Elite gibt, die so Kinderblut trinkt, so, also beziehungsweise Kindesmissbrauch betreibt und hunderttausende Kinder entführt hat. Das ist also ganz grob umrissen QAnon. Und Trump kommt, um uns alle zu retten. Aber der Punkt ist halt schon, diese unfassbare, dieser Aberwitz, ja, diese Absurdität, über die man schon wieder lachen muss, die an Wahn grenzt und manchmal darüber hinausgeht, die verleitet uns wirklich dazu, zu denken, ja, ach, was soll das? Das sind doch irgendwie Spinner. Und in diesem Spinner ist natürlich eine Verharmlosung mit eingebaut, ja, die dem entgegensteht, dass da schon Menschen ermordet worden sind und gar nicht wenige. Ja,
ja, und die Wahrscheinlichkeit, dass, wenn man die jetzt hätte walten lassen, dass sich da mehr Gewalt draus entspinnt, ist gar nicht mal so unwahrscheinlich. Ne?
Nein, das
ist... Habe ich gesagt, die Wahrscheinlichkeit ist nicht unwahrscheinlich? Naja, es ist früh morgens. Ihr kennt das schon, dass ich mich immer ein bisschen über die Uhrzeit beschwere. Es ist jetzt 9.35 Uhr, während wir dieses Gespräch aufnehmen. Ihr hört das nachmittags oder abends, wenn ihr ausgeschlafen seid. Aber morgens um 9.35 Uhr bin ich immer ein bisschen dümmer als nachmittags. Die Leute, die diesen Podcast regelmäßig hören, wissen das. Du weißt es noch nicht. Aber wenn du wüsstest, wie klug ich nachmittags bin, es ist ein Wunder. Naja, jedenfalls ist die Wahrscheinlichkeit durchaus gegeben, ne, dass hätte man sie walten lassen, dass sich da ernstzunehmende Gewalt daraus entsponnen hätte. Und was ich aber, wo ich dir so ein bisschen widersprechen möchte, ist, dass du gesagt hast, es gibt gar nicht so groß unterschiedliche Meinungen. Also klar, es gibt die Verharmlosung.
In den Leitmedien meine ich damit.
Ja, okay, in den Leitmedien. Aber wo wir gerade über soziale Netzwerke gesprochen haben, ich weiß nicht, warum ich mich immer wieder wundere, aber ich habe mich mal wieder darüber gewundert, wie schnell es ging, dass ich in den sozialen Netzwerken auf ein Narrativ geeinigt wurde, dass diese sehr eindeutige Situation zumindest versucht hat, uneindeutig werden zu lassen. Ne? Also es wurde irgendwie gefühlt innerhalb von Sekunden von einer PR-Aktion und von einer Inszenierung gesprochen und von einem Ablenkungsmanöver, was irgendwie ja auch alles nicht dasselbe ist. Also ich habe mich tatsächlich auch ein bisschen darüber gewundert, dass sie das Risiko eingegangen sind, die Presse vorzuwarnen, möchte ich jetzt sagen, ja, aber es ihnen vorher zu sagen.
Ja, das ist schon ein paar Mal passiert. Also das ist nicht völlig unüblich. Das ist jetzt schon wahrscheinlich eher eine Ausnahme. Das Letzte, woran ich mich erinnere, ist, dass Horst Seehofer da die Bild-Zeitung irgendwann mit angedockt hat. Aber das passiert ab und zu. Ich finde es ehrlich gesagt auf der einen Seite verstörend und auf der anderen Seite aber relativ nachvollziehbar, warum das geschieht. Denn natürlich ist so eine Aktion ein Signal, zusätzlich ein Signal. Und zwar in alle Richtungen. Wir schauen auf Rechtsextremismus, wo sich viele Menschen Sorgen machen. Was macht ihr eigentlich dagegen? Da ist das ein starkes Signal, würde ich sagen. Einerseits und andererseits natürlich in diese Szene selbst, diese gefährliche, zum Teil sehr gewaltbereite Szene, die schon Menschen ermordet hat, nämlich dass ihr etwas riskiert. Und zwar richtig viel, weil die Bildung einer terroristischen Vereinigung, für das, wo die jetzt die Razzien stattgefunden haben, das ist ja schon etwas, dafür kann man lange ins Gefängnis gehen. Und das, insofern glaube ich, ist die Signalwirkung ist relevant und die Signalwirkung ist natürlich viel, viel größer, wenn medial berichtet wird in allen Kanälen, als wenn man eine Pressekonferenz 2 Tage später gibt.
Ja, natürlich. Also du formulierst das jetzt positiv. Man kann natürlich auch ganz böse sein und sagen, es ist Selbstinszenierung, also es ist vielleicht auch ein bisschen ein Feigenblatt, um zu sagen, schaut mal, wir kümmern uns doch auch um rechts, dann ist es ja erstmal irgendwie gut. Ich will aber nicht sagen, dass ich das unbedingt so sehe. Ja. Ich sage nur, dieser Vorwurf der PR-Aktion, der sofort erhoben wurde, der muss ja nicht mal komplett falsch sein. Nee. Aber dass zugleich von einer Inszenierung gesprochen wurde, und zwar nicht einer Selbstinszenierung der Polizei, sondern einer Inszenierung des Umstands, das finde ich halt so absurd. Also, dass sie denken, weil die Presse da war, kann es nicht wahr gewesen sein. Und wie schnell sie schon wieder darin waren, sich alle darauf zu einigen, das fand ich doch bemerkenswert.
Ja, ich würde jetzt alle gerne nochmal definieren, weil es waren ja nicht alle, sondern...
Doch, die gesamte Gesellschaft hat nein, genauso also gesprochen.
Das war schon die rechte Szene. Ne?
Natürlich,
das,
aber ich meine also, ja innerhalb dieser Szene.
Aber das überrascht mich ganz wenig, weil natürlich solche Umdeutungen der Realität innerhalb der rechten, rechtsextremen Szene zum Standardrepertoire dazugehören.
Ja, ich weiß aber, wie schnell sie darin sind und wie gut sie darin sind. Ja, das kann man doch auch einfach mal lobend erwähnen.
Ja, kann man natürlich. Ich würde fast sagen, die Geschwindigkeit kommt vor allem dadurch, dass es sich um einen Reflex handelt.
Ja.
Und die Qualität, die ja vorhanden ist, kommt, glaube ich, eher dadurch, dass die allermeisten in diesen Szenen daran glauben möchten. Das heißt, die Geschwindigkeit ist ja so ein Reflex. Egal, was du da hinwirfst, es kommt ja sofort fast immer der gleiche Reflex. Nämlich, es ist alles genauso, wie wir gesagt haben. Nichts hat sich verändert. Das stimmt alles gar nicht. Ich muss mein Weltbild nicht korrigieren. Das ist halt so eine Reflexschutzsituation. Und dass das alle glauben, hängt eben damit zusammen, dass relativ viele von diesen extremistischen Weltbildern, wenn man jetzt näher auf die Realität schauen würde, gar nicht haltbar sind. Das heißt, die sind realitätsavers ab Werk aufgestellt. Die beschäftigen sich gar nicht intensiv. Ich glaube es tatsächlich. Wahrscheinlich sage ich weder dir, natürlich dir egal, es recht nicht, noch dem Publikum wirklich Neuigkeiten, aber man muss es sich immer wieder vergegenwärtigen. Ich muss es mir auch immer wieder vergegenwärtigen. Ich habe schon häufiger versucht, mit Leuten zu diskutieren, die sich dann irgendwann rausgestellt haben als rechts. Die gehen ja nicht mit dem Schild vorne so rum und sagen, Gunther, ich bin übrigens rechtsextrem, sondern die kommen dann eher um die Ecke mit so bestimmten anderen so Fake-Formulierungen, die nicht stimmen, die sie aber als Schutz benutzen. So, ich bin eher Mitte. Ich bin so, politisch bin ich eher mittig aufgestellt. Mhm. Und es gibt 10.000 Leute, die sagen so, die sind wirklich Mitte, aber bei einer bestimmten Klangfarbe kippt das dann. Und wie merkt man dann, dass sie eigentlich recht sind in der Diskussion. Ja, dann dafür kann man ein Sensorium entwickeln. Das habe ich in sozialen Medien und teilweise auch live gemacht. Und eine von diesen Mechaniken ist dann, dass sie sich nicht wirklich für die Realität interessieren. Das ist, wenn man dann sie konfrontiert mit Fakten, ja, und zwar sogar Fakten, die ihnen eigentlich gut in den Kram passen würden, die aber jetzt in dieser spezifischen Situation nicht ihre Argumentation helfen, dann umschiffen sie die, weil bestimmte Weltbilder vertragen sich nicht besonders gut mit der Realität. Das muss man so drastisch formulieren. Und das gilt übrigens jetzt nicht nur für Rechte, muss man dazu sagen. Es gibt eine ganze Reihe von Weltbildern, die eine gewisse Realitätsaversion mit sich bringen. Aber bei Rechten ist das besonders klar und besonders heftig.
Ja, es hat so dieses kindliche, was immer du sagst, ich sag ja, aber. Und dieses Ja, aber ist schon ausgesprochen, bevor man selbst eigentlich weiß, was danach kommt. Aber dann muss ja irgendwas kommen. Ja? Also wahrscheinlich hast du recht, es ist ein Reflex. Und ja. Ich glaube, es macht auch ein bisschen die Übung. Wenn das deine Haupttätigkeit ist, in Diskussionen, wenn das sogar dein Hauptgeschäft ist, politisch, dann wirst du irgendwann sehr, sehr gut darin. Also ich glaube, auch wir könnten das durchaus.
Es gibt eine ganz interessante Untersuchung von 2016 über die Fans von Donald Trump damals. Inzwischen haben die sich ausdifferenziert und Trump ist ja noch nicht mal mehr in der Republikanischen Partei auf der absoluten Höhe, was ihn nicht weniger gefährlich macht, aber sei es drum. Aber von 2016, da haben Forschende gefragt, wieso glauben Trump-Fans eigentlich noch den größten gequirlten Quatsch, beziehungsweise verbreiten den weiter. Mhm. Die haben das universitär auch tatsächlich wissenschaftlich versucht zu erforschen und dann ist rausgekommen, dass die das zwar weiter verbreiten, also diese Kommunikation dazu machen, dass sie das aber gar nicht zwingend glauben müssen. Die tun das manchmal. Aber die Weiterverbreitung ist kein Informationssignal, sondern ein soziales Signal.
Ja.
Will sagen, die kommunizieren auf eine Weise, die sagt, ich gehöre zu euch und nicht, hier ist übrigens die Wahrheit. Und zwar speziell in sozialen Medien. Und das wiederum bedeutet, wenn Rechte, ich schließe jetzt von Trump-Fans auf Rechte, ich glaube, es ist jetzt nicht völlig an den Haaren herbeigezogen, wenn Rechte in einer Weise kommunizieren, wo man denkt, hey, das hat mit der Realität gar nichts zu tun, dann kann das sein, dass es gar nicht um Information geht, sondern um soziale Signale der Zugehörigkeit.
Ja.
Und da würde ich sagen, das kann mit ein Grund sein, warum die dann komische Ausflüchte weiterverbreiten und sagen, ja, ey, wie kann denn jemand mit so einem Tweetsacko und so einer Krawatte, der kann doch nicht Terrorist sein. Und der Frisur, um Gottes Willen. Außerdem ist er sehr alt. Und Prinz, das kann ich mir nicht vorstellen, dass der terroristisch. Also das sind dann nicht nur Reflexe, sondern auch soziale Signale. Und vielleicht erklärt sich so das noch besser.
Das ist übrigens eine Beobachtung, wo du über Gespräche, die man mit Menschen, die sich dann als rechts herausstellen, führt. Ich habe in solchen Gesprächen, das ist jetzt ein bisschen das, was wir seit der Pandemie so schön anekdotische Evidenz nennen, ne? Aber trotzdem, was ich in solchen Gesprächen häufig mal gemerkt habe, ist nämlich genau das, dass es einen wahnsinnig großen Drang gibt, angenommen zu werden.
Ja.
Also, dass je nachdem, wie man mit den Menschen spricht, man die auch vom kompletten Gegenteil nicht überzeugen kann, aber in diesem Gespräch dazu bringen kann, dem kompletten Gegenteil zuzustimmen. Wenn man also nicht sagt, das war jetzt aber rassistisch von dir, du Arschloch, sondern wenn man sich dann mit ihnen gemein macht und ihnen quasi vorwegnimmt, dass sie es natürlich nicht so meinen, sondern irgendwie dass sie einen wahnsinnig großen Drang haben zu sagen, natürlich, ich habe ja auch gar nichts gegen, ne? Natürlich habe ich irgendwie. Und dann kannst du zum Teil, je nachdem wie die Menschen drauf sind, sie sind ja auch alle unterschiedlich, sie doch recht schnell, wenn es dann irgendwie so eine zumindest scheinbare Grundsympathie gibt in diesem Gespräch, sehr schnell dazu bringen, dir das komplette Gegenteil plötzlich von dem zu erzählen, was sie vor 10 Minuten noch gesagt haben, weil sie in dieser sozialen Situation sind und eben auch nicht, muss man ja auch mal sagen, nicht im Internet, sondern von Angesicht zu Angesicht und diese Bestätigung wollen und diesen Zuspruch wollen. Die gehen natürlich, also ich will jetzt überhaupt nicht sagen, dass ich dann irgendwen bekehren würde, bin weit davon entfernt, glaube ich. Die gehen dann woanders hin und holen sich da auf eine andere Art dann wieder ihre Bestätigung. Ja, aber ich kann mir schon vorstellen, dass das ein großer Anteil ist. Ich finde es trotzdem erstaunlich, was du gerade gesagt hast, dass sie es selber nicht mehr glauben müssen. Du klingst so beobachtend.
Ja.
Verzweifelst du manchmal auch daran?
Nein. Also manchmal schon, aber manchmal nur in Situationen, wo ganz viel zusammenkommt. Dann ist das ein Detail, also ich glaube, das kennt jede und jeder, dass vollkommen klar ist, in bestimmten Situationen kann einem schon zur Verzweiflung bringen, dass ein Glas Milch runterfällt oder so. Ja, also in solchen Situationen, ja, aber grundsätzlich und strukturell bin ich derartig überoptimistisch in so vielen Bereichen, dass ich da Schwierigkeiten sehe, dass ich da wütend werde, dass ich dann da was gegen tun möchte, dass ich dagegen anschreiben möchte, aber mich davon nicht zur Verzweiflung treiben lasse. Außer, wie gesagt, in manchen sehr vereinzelten Situationen, alle paar Monate mal.
Wenn dir gerade ein Glas Milch runtergefallen ist. Ja. Das ist lustig, das ist beneidenswert. Ich habe ein bisschen einen Hang an der Welt zu verzweifeln manchmal. Das wandelt sich glücklicherweise auch in der Regel in Konstruktives um, aber ich habe schon manchmal so ein Hachgefühl.
Ja.
Naja. Zum Beispiel übrigens bei folgendem.
Verlierer der Woche.
Die Situation ist so prekär, dass man wirklich sagen muss, Kinder sterben, weil wir sie nicht mehr versorgen können. Und das ist eine Aussage, die auch nicht zu widerlegen ist.
Ja, Verlierer der Woche sind für mich die Kinder.
Ja, nicht nur der Woche, sondern des Jahres, der Jahre, der Jahrfünfte, der Jahrzehnte. Ich weiß nicht, wie lange man den Zeitraum wählen müsste, um jetzt speziell in dem superreichen, super wohlhabenden, super gut strukturierten Deutschland Kinder nicht zu Verlierern machen zu lassen, werden zu lassen.
Allgemein, ja, tatsächlich. Es ist einfach diesem Format geschuldet, dass ich der Woche sage, weil wir ja immer die Woche besprechen. Ja. Ne? Aber der Mann, den wir da gerade gehört haben, war Dr. Michael Sasse. Das ist der leitende Oberarzt der Kinderintensivmedizin an der Medizinischen Hochschule Hannover. Der hat diesen Satz, den er da gesagt hat gerade, ne? Der hat den ein bisschen abgeschwächt in der aktuellen Ausgabe der Zeit, glaube ich, und hat gesagt, sie könnten sterben. Und hat nicht gesagt, Kinder sterben, weil das ist ja...
Das hat er aus politischen Gründen, wäre jetzt meine Einschätzung.
Wäre meine ehrlich gesagt auch, zumal es ja auch ein Satz ist, der tatsächlich nicht so, also der, den er zuerst gesagt hat, der tatsächlich nicht so leicht widerlegt werden kann, weil die Kausalitäten ja auch nicht immer komplett so einfach erkennbar sind, ne? Also ob eine OP, wenn sie dann verzögert wurde, einen Einfluss auf die...
Ja, aber da würde ich mir ehrlich gesagt, sorry, dass ich da jetzt reingehen muss, weil da würde ich mich überhaupt nicht aufhalten wollen, dafür ist das Thema zu wichtig mit irgendwelchen Wortklaubereien, ob das jetzt detailmäßig genau darauf zurückgeführt werden kann, dass es eine schädliche Wirkung hat. Das ist völlig zweifellos.
Natürlich. Und ich finde ehrlich gesagt, selbst wenn es nur der Konjunktiv wäre, ja. So, da wollte ich im Grunde hin, völlig egal, Kinder könnten sterben, weil wir sie nicht mehr versorgen können, reicht, ist dramatisch genug. Und es ist, also ihr habt das noch nicht mitbekommen, es sind irgendwie alle krank einfach. Ja. Ich benutze mal wieder dieses alle, weil ich das so gerne tue. Es sind, glaube ich, ich weiß es gar nicht, ich glaube es sind 9 Millionen Menschen in Deutschland haben gerade irgendwie einen Atemwegsinfekt. Ganz viele kleine Kinder sind krank, ganz viele kleine Kinder die infizieren sich gerade mit dem RS-Virus. Das tun sie immer. Ja. Das tun sie allerdings nicht immer so viel wie jetzt, weil, naja, ihr wisst ja warum. Es gab die Maskenpflicht, das Immunsystem ist nicht mehr trainiert. Das Immunsystem, das kann jetzt leider nichts mehr. Und das ist die Geschichte, die darum erzählt wird, die natürlich völliger Unsinn ist. Es ist einfach so, dass einige Infekte, es werden natürlich auch nicht alle Infekte nachgeholt, sondern wahrscheinlich sind es insgesamt weniger, aber einige Infekte werden jetzt halt nachgeholt. Und jetzt kommen sie irgendwie, jetzt kommen sozusagen mehrere Generationen und damit meine ich einfach nur die kleinen Kinder, kommen jetzt irgendwie alle auf einmal und werden natürlich zu gar nicht unbeträchtlichen Zahlen in Kliniken eingewiesen auch. Ja. Und die sind heillos überfordert, sodass tatsächlich OPs verschoben werden müssen, dass Kinder auf die Normalstation kommen, obwohl sie in die Intensivstation müssten oder nach Hause geschickt werden, obwohl sie auf die Normalstation müssten. Und dann kannst du den Konjunktiv auch streichen, dann ist es faktisch so, dass es Kindern schlechter geht dadurch.
Ja. Ich würde das Problem strukturell betrachten wollen, weil wir schon so lange wissen und durch die Pandemie noch mal ganz brühwarm, brandheiß, eingebläut, gebrannt bekommen haben. Wir wissen schon so lange, dass das Gesundheitssystem in Deutschland in bestimmten Bereichen hervorragend ist. Das kann man nicht anders sagen. In bestimmten Bereichen ist es wirklich Weltspitze. In anderen Bereichen ist es dieser Hervorragendheit nicht würdig, sondern ganz im Gegenteil, da wird so viel an Substanz verkommen lassen, da wird so viel an Menschen, die eigentlich gut behandelt werden müssten, im wahrsten Sinne des Wortes, werden schlecht bis katastrophal behandelt. Da ist so viel falsch und so viel schlecht. Und ich glaube, man muss das so drastisch sagen, durch die eigentlich ziemlich hohe Qualität des Gesundheitssystems sind die Spitzen nach unten, die da sind, die Menschen extrem belastend, umso deutlicher im Kontrast wahrzunehmen. Mhm. Und dass da speziell Kinder darunter leiden, dass da einfach über Jahre gespart worden ist an Stellen, wo man dachte, fällt vielleicht nicht so auf, oder Stellen, wo man dachte, geht halt nicht anders. Und dass wir jetzt in einer Belastungssituation sehen, was es bedeutet, wenn man zu wenig investiert, wenn man zu wenig digitalisiert, wenn man zu wenig darauf achtet, was sein könnte und immer nur auf Sicht versucht, gerade das so hinzubekommen, dass man so gerade eben, das ist, befürchte ich, jetzt das Ergebnis davon.
Ja, es gibt ja Pläne für eine Krankenhausreform.
Ne? Habe ich gelesen, ja.
Ja, ich habe das auch gelesen. Es sollen irgendwie, Kliniken sollen jetzt nach 3 Kriterien bezahlt werden, die es vorher so nicht gab. Vorhalteleistungen, also dafür, was da ist. Gibt es eine Notaufnahme? Was gibt es an Technik? Wie viel Personal ist da? Nach Versorgungsstufen, also dafür, was die Klinik allgemein kann. Grundversorgung, Regel- und Schwerpunktversorgung oder Maximalversorgung. Und nach Leistungsgruppen, also dafür, was die Klinik speziell kann. Welche Voraussetzungen sind für welche Fachbereiche gegeben? Ich kenne mich zu wenig damit aus, um zu wissen, ob es das rausreißen wird. Das weiß ich nicht.
Also ich bin jetzt nicht High-End-Experte für Krankenhausfinanzierung. Mhm. Was ich sagen kann, ist, dass ich im erweiterten Familien-, bekannten Freundeskreis mehrere Menschen habe mit chronischen Krankheiten, junge, alte, mittelalte, die derartig schlecht behandelt werden, weil ihre chronische Krankheit von der Abrechnungsseite her so undankbar ist, dass Krankenhäuser und ÄrztInnen sich das gar nicht leisten können, die richtig zu behandeln. Und jede Person, die mal in so bestimmte schwierige Fahrwasser im Gesundheitssystem geraten ist oder Menschen, die im Gesundheitssystem selbst arbeiten, die können in 5 Minuten aufzählen, was da systemisch schwierig und falsch läuft. Und es ist halt nicht nur, dass hier und da mal was so ein bisschen falsch ist, sondern es gibt ganz prinzipielle Strukturen, die hier falsch laufen, wenn man diesen Menschen, die da arbeiten, glauben möchte, und ich möchte das, die zum Beispiel die Prozesse betreffen, die zum Beispiel die Finanzierung betreffen. Wie wird was abgerechnet? Ja, irgendwann kann ein Krankenhaus nicht mehr sagen, ja, ist egal, wie das abgerechnet wird, wir machen das jetzt, weil es sinnvoll ist, sondern dann müssen sie den Bedingungen der Abrechnung folgen.
Und wenn dann eine bestimmte Behandlung, die sollen sich ja ändern, ne? Also das ist, und deswegen sage ich nur, ich weiß nicht, ob es das rausreißen wird, ist von einer ExpertInnenkommission erstellt worden, sind diese Vorschläge erstellt worden. Insofern habe ich jetzt erstmal Hoffnung, dass es das rausreißt. Aber das ist ja etwas, das irgendwie, wenn es umgesetzt wird, innerhalb der nächsten 5 Jahre umgesetzt wird. Und ich finde es krass, dass wir eine Situation haben wie diese hier, jetzt gerade, und tatsächlich auch wirklich auf Kinder bezogen. Ich finde diese, ich weiß, Kinder haben keine Lobby. Ich weiß, das ist nicht neu. Ich weiß, Kinder haben auf ganz vielen Ebenen ein Problem in dieser Gesellschaft. Ganz oft haben wir doch die Situation, dass irgendwie Sachverhalte komplex sind, dass Menschen durch Situationen, die eigentlich ein großer Missstand sind, aber nicht genug emotionalisiert werden und dass man denkt, ja, okay, klar, da steigt niemand durch, deswegen regt sich auch niemand auf. Aber Kinder sterben, weil wir sie nicht mal richtig versorgen können. Das ist ein Satz, von dem ich wirklich komplett fassungslos bin, dass der in Deutschland ausgesprochen werden kann, ohne dass alle, ich finde, das ist mein Alle-Tag heute, ich sag's, dass alle denken, okay, was immer falsch gelaufen ist vorher, was immer noch getan wird in den nächsten paar Jahren, was können wir alle jetzt gerade tun, damit das nicht passiert? Und das vermisse ich. Also ich vermisse diese krasse Empörung. Also Karl Lauterbach will jetzt irgendwie Personal rotieren lassen, was auch, wenn ich jetzt den Menschen, die ich so in den sozialen Medien aus medizinischen Berufen gehört habe, wenn ich die ernst nehme, ist das auch keine besonders gute Idee, weil die das eventuell auch tatsächlich einfach gar nicht können. Aber wie auch immer, also er versucht ja irgendwas jetzt noch zu machen. Er hätte es allerdings auch schon sehr viel früher wissen können. Aber was würdest du zum Beispiel davon halten, wenn jetzt alle Leute sagen, völlig unabhängig von Corona, alle Erwachsenen ziehen sich jetzt einfach mal ein paar Wochen wieder die Maske an, damit wir gucken, dass diese große Virenparty, die da tobt, sich ein bisschen eindämmen lässt?
Also ich weiß gar nicht, ob das ein geeignetes Mittel wäre. Das kann ich nicht beurteilen. Was ich weiß, ist, dass die jungen Menschen während der Pandemie auf extrem viel verzichtet haben. Und ich würde jetzt sagen, Kinder und junge Menschen würde ich in einen Topf tun, weil das ein strukturelles Problem ist, was wirklich von 0 bis, ich sag mal, 25 Jahren junge Menschen betrifft. Auch eine bestimmte gesellschaftliche Herabwürdigung, wie ich finde. Dass junge Menschen so wenig zählen, dass man immer sagt, ja, die Kinder, und dann schaust du dir die Schulen an und die sind in Deutschland über lange Zeit und zum Teil immer noch ein großer Haufen Schrott gewesen. Dann hört man sich an, okay, wir haben 40 Milliarden Euro Sanierungsstau in deutschen Schulen. Das heißt, nur um die, na, da ist ja kein Cent Investition dabei für, frag mich, irgendeine Glasfaserleitung oder so oder WLAN. Nee, 40 Milliarden nur, um die wieder in Schuss zu bringen, dass sie funktionieren. Wir haben in Berlin, okay, ist Berlin, aber wir haben in Berlin die Situation gehabt, dass es Schulen gab, da gab es keine richtigen Toiletten. Und ich dachte, das kann doch nicht, das, warum, wie, wo? Und da würde ich sagen, das hängt mit einer Geringschätzung junger Menschen zusammen. Und das wiederum hängt auch, fürchte ich, daran, dass Deutschland kein besonders kinderfreundliches Land ist, weil ich weiß nicht, ob das Kausalität ist oder eine Korrelation, da kann man lange darüber diskutieren, weil hier sehr viele ältere Menschen das Sagen haben einerseits und weil andererseits durch die geringe Zahl der Kinder, die es in Deutschland gibt, und es gibt wirklich wenig Kinder in Deutschland, durch diese geringe Zahl gibt es auch sehr viel weniger Menschen, die als alleroberste Priorität haben, zu sagen, nee, wir müssen auf die Kinder achten. Ich habe das mal in Zahlen gefasst. Wir haben in Deutschland so rund um 13 Millionen Eltern minderjähriger Kinder. Ja, es gibt in Deutschland 13 Millionen Eltern minderjähriger Kinder und wir haben 22 Millionen ADAC-Mitglieder. Also einfach mal in einer kurzen Gegenüberstellung.
Also wenn der ADAC jetzt Problem hätte, medizinisch versorgt zu werden, dann gäbe es einen größeren Aufschrei.
Genau das wollte ich damit sagen. Ja, aber der Punkt ist eben schon, ich glaube, dass sich viele Menschen nicht klar machen, wie wenig, man sagt immer, Kinder haben keine Lobby, aber wie wenig wahlentscheidend das Kindswohl ist über die bloße Bekenntnisdynamik hinaus.
Ja, ja, ich weiß, aber du sprachst jetzt viel von strukturellen Problemen und ja, damit hast du recht. Du sprichst jetzt von politischem Gewicht und damit hast du recht. Und ich wollte einfach nur mal die Frage in den Raum stellen, unabhängig davon, ob Erwachsene die Maske tragen, es jetzt rausreißen würden. Aber wenn das eine Idee wäre, wenn man sagen würde, das wird wahrscheinlich zumindest ein bisschen helfen, wärst du dann dafür, dass es quasi eine moralische, gesellschaftliche Verpflichtung dazu gibt, das jetzt wieder zu machen, unabhängig von allem Schimpfen auf die Politik und allem, was versäumt wurde? Oder sagst du, nee, wir müssen das strukturell ändern, das dauert natürlich seine Zeit, aktuelle Krise, tja. Oder findest du, wir haben da eine moralische Verantwortung?
Das ist mir zu hypothetisch. Also wenn
echt, wieso Masken, eigentlich?
Wenn Masken würden wirken würden für diese Situation, würde ich dem zustimmen, dass man die tragen muss. Naja, natürlich. Also wenn man weiß, dass etwas wirkt, damit weniger Kinder sterben, dann finde ich es nicht völlig falsch, das zu machen. Es gibt eine Empfindlichkeit, was Masken angeht, die ist da und die ist von vielen Leuten da, nicht nur irgendwelchen Querdenker-Knalltüten, sondern von relativ vielen Menschen. Das ist jetzt eine Dimension.
Was meinst du Empfindlichkeit? Eine körperliche?
Ich habe keinen Bock mehr auf die Maske.
Ja.
Dass sich in der Gesellschaft inzwischen auf eine Weise verbreitet hat, dass ich sagen würde, das ist weit über diese ExtremistInnen-Zirkel hinaus. Ja, also es gibt in Anführungszeichen Leute, die nicht Querdenker, oder ganz ohne Anführungszeichen, es gibt Leute, die nicht Querdenker sind, die nicht die Pandemie leugnen, die nicht Impfgegner sind, aber die trotzdem sagen, ey, ich habe echt keinen Bock mehr auf die
Maske. Ich habe auch keinen Bock mehr auf die Maske.
Und deswegen finde ich die Fragestellung nicht richtig.
Ich finde es ehrlich gesagt gar nicht so hypothetisch, weil die Anhaltspunkte, dass das ein bisschen helfen könnte, die sind ja da, ne? Also wenn man darüber nachdenkt, warum es diese sehr große RS-Virus-Welle jetzt gerade überhaupt gibt, dann liegt das ja nicht daran, dass vorher die Kleinkinder Maske getragen hätten, das haben sie ja nicht, sondern es liegt ja auch daran, dass es die Schutzmaßnahmen unter Erwachsenen gab, ne? Ja. Sodass insgesamt einfach weniger Viren zirkuliert sind. Das heißt, wenn man das jetzt zumindest in Ansätzen wieder kreieren würde, dann, ich sage ja noch gar nicht, dass ich unbedingt dafür wäre. Ne?
Würde man das Problem dann nicht vielleicht einfach nach hinten schieben, wäre ja noch eine Frage, weil dadurch ist es ja mit offenbar entstanden, wenn ich da diesem in medialen Narrativ folgen möchte, diese Erzählung, dann ist es ja dadurch mit entstanden. Ich kann das nicht beurteilen, ob das stimmt, aber wenn es dadurch mit entstanden ist, dann würde man es ja nur rauszögern.
Man würde es hinauszögern.
Da würde ich eher sagen, bräuchte man nicht einen RS-Virus-Fonds. Ja, um da mit Geld reinzugehen, denn ganz offensichtlich sind A, strukturelle Probleme, die lassen sich meistens nur mittelfristig lösen, schon klar, aber es sind ja auch ganz akute Probleme und Akutheit, da ist Geld in den meisten Fällen ein Faktor. Manchmal nicht die alleinige Lösung, vollkommen klar. Aber es ist mindestens ein Faktor.
Ja, ja, aber es ist wieder eine politische Lösung. Ich wollte eigentlich vor allen Dingen fragen, ob du trotz alles Schimpfens auf die Politik auch eine gesellschaftliche Verantwortung siehst. Und um mal kurz auf diesen Punkt, wir schieben das Problem dann auf, wenn das denn alles so stimmt, einzugehen. Das stimmt natürlich, was aber wieder bedeutet, dass es Zeit schafft, was ja gut ist, um Zeit zu haben, die Probleme zu lösen. Was natürlich an sich auch wieder komplett absurd ist, weil davor ja durchaus auch schon vor einem Jahr und auch davor gewarnt wurde. Also es wurde sehr, sehr laut gewarnt.
Das Problem ist, also ich sehe in mehreren Ebenen da ein strukturelles Problem. Man könnte ja auch sagen, okay, die Politik hat schon so oft gesagt, das müssen jetzt andere mal ausbaden und da die strukturellen Probleme nicht gelöst, dass dieses halbgare Workaround-Lösungsgetöse, dass es nach hinten verschiebt, eigentlich eher bedeutet, die Politik kann noch ein Jahr länger damit warten, die strukturellen Probleme anzugehen.
Aber siehst du, auf sowas wollte ich nämlich hinaus. Das ist ja immer das Problem. Das ist auch das Problem von Seenotrettung und Tafeln.
Da weiß ich nicht. Da glaube ich, gibt es nicht so große Parallelen.
Meinst du?
Ja, weil ich glaube, dass in sehr vielen Fällen ein sowohl als auch die richtige Lösung ist. Ja, also nehmen wir Seenotrettung. Ich finde es eine Katastrophe, dass ein Teil der EU-Politik, ich würde nicht sagen alles, aber ein Teil der EU-Politik ist zu sagen, es ist halt so gefährlich, darüber zu fahren, in Klammern, weil wir die nicht richtig strukturiert retten, deswegen sterben viele, dass es weniger Menschen wagen. Ja, der sogenannte Pull-Faktor, der da mitdiskutiert wird. Und ich finde, man kann aber beides machen, versuchen, Menschen zu retten und gleichzeitig versuchen zu organisieren, dass weniger Menschen sich in lebensgefährliche Situationen begeben. Und dieses sowohl als auch ist ein Punkt, den ich in diesem speziellen Fall ein bisschen anders betrachten würde, weil ich glaube, dass es andere Soforthilfen gibt als das mit der Maskensituation noch ein Jahr rauszuzögern. Und ich bin überhaupt nicht gegen Masken, ganz im Gegenteil. Ich finde es gut, dass es Masken gibt. Es ist ein fantastisches Mittel bei Corona gewesen, auch ein stark unterschätztes Mittel. Aber ich glaube, wenn ernstzunehmende Menschen sagen, wir haben dieses Problem mitkreiert dadurch, dass so viele Menschen Masken getragen haben und jetzt kommen mehrere Generationen gleichzeitig, dann bin ich mir einfach unsicher, ob das hier auch ein sowohl als auch als Lösungsansatz ist. Und ich lasse mich da gerne überzeugen von ExpertInnen, aber ich...
Aber nicht von dir, Sarah.
Ja, nee, so weit würde ich jetzt nicht gehen, aber...
Du hättest recht, ehrlich gesagt, du hättest recht. Ich will dich ja auch gar nicht davon überzeugen. Ich sehe den Unterschied allerdings nicht so wie du, weil ich denke, dass es auch da ein sowohl als auch geben kann und weil es ja auch tatsächlich in einem Zustand, der schon dramatisch ist, vielleicht auch einfach darum gehen kann, akut diesen Zustand zu lindern. Das bedeutet ja nicht, dass jetzt dieses Jahr es keine große RS-Welle gab. Weil die gibt es ja aktuell schon. Die muss ja auch erstmal abflachen.
Ich habe zu Hause zwei Kinder, die das RS-Virus hatten. Also ja. Insofern.
Ne, genau. Also das ist ja, es wäre ja jetzt wahrscheinlich, jetzt begebe ich mich so ein bisschen auf unwissenschaftliches Terrain, weil ich die Zahlen nicht komplett kenne, ne? Aber nach meiner Einschätzung wäre es ja selbst, wenn man jetzt schaffen würde, sie irgendwie sozusagen künstlich abflachen zu lassen, die Kurve, wäre es ja trotzdem so, dass sie größer gewesen wäre als letztes Jahr, sodass es dann vielleicht auch nicht, wie auch immer. Ne? Ja. Es würde ein Jahr Zeit geben. Ich bin aber auch gar nicht unbedingt überzeugt davon, das zu machen, weil ein Jahr Zeit geben tatsächlich dazu führen kann, dass die politische Lösung mal wieder ein Jahr aufgeschoben wird. Also dieser Satz an sich zeugt natürlich schon wieder von wenig Vertrauen in die Menschen, ja, die dafür verantwortlich sind. Naja, wer weiß es. Ich finde eine Frage interessant, die ein bisschen im Zusammenhang damit steht. Und das ist vielleicht auch schon einfach der nächste Punkt.
Gewinnerin der Woche.
Meine Gewinnerin der Woche ist nämlich die Ampel. Einfach, weil sie Geburtstag hat. Weil sie Geburtstag hat. Ein Jahr Ampel. Wenn man wissen will, wie es um die Ampel steht und wie gut sie ihren Job gemacht hat, kann man ja so ziemlich jede Antwort bekommen, die man will. Man muss nur sich aussuchen, wen man fragt. Ich finde, wir sollten unbedingt Olaf Scholz fragen.
Damit haben wir die Grundlage gelegt, dass unsere Wirtschaft stabil bleibt und dass die Bürgerinnen und Bürger, dass unser Land gemeinsam durch diese Krise kommen kann. Eine gute Grundlage für all das, was wir uns für die nächste Zeit vorgenommen haben.
Olaf Scholz, ich will ihn einfach fragen, weil er dieses rednerische Talent besitzt, das einen vor lauter Langeweile vergessen lässt, was man eigentlich gefragt hat. Und ich finde die Frage interessant, darauf wollte ich ja kommen, inwiefern man für Missstände wie zum Beispiel die medizinische Versorgung, in diesem Fall von Kindern, aber auch sonstige Dinge, inwiefern man die Ampel verantwortlich macht oder die 16 Jahre davor?
Ja, das ist eine A, gute Frage, die B, relativ leicht zu beantworten ist in vielen Dimensionen. Ich sehe jetzt die Oppositionskommunikation der Union und bin regelmäßig furious, will sagen, ich errege mich dann kurz künstlich, jetzt kann ich sofort wieder abschalten. Aber ich halte es für nötig, sich da weiter aufzuregen, weil in einer Dreistigkeit eindeutige Altlasten einer 600, das waren ja nicht 16 Jahre, ja, das ist nur kalendarisch gefühlt, waren 600 Jahre Merkel-Regierung, die Altlasten, die da so schwer wiegen, ergänzt dadurch, dass wir zufälligerweise jetzt nicht nur die Pandemie, sondern auch noch einen Ukraine-Überfall durch Putin hatten, wo jetzt, da muss man SPD und Union mit reinnehmen, aber vor allem auch die Kanzlerin, wo durch eine Putin-Abhängigkeit überhaupt erst die Möglichkeit gekommen ist, da, dass da so drastische Auswirkungen sind. Und dann kommt die Union um die Ecke ernsthaft, hat sie gerade gemacht und gesagt, diese Woche, wir hatten eine 10%ige Inflation, die Ampelpolitik hat dazu. Das ist natürlich eine Unverschämtheit, das ist einfach eine neue Dimension der Chuzpe, die so krass ist, dass ich hier das nochmal fast so ein bisschen ausschmuck. Chuzpe, ist das schon? Das ist nicht mehr Chuzpe, das ist Chuzpe.
Studio ist nass jetzt.
Ja, also da muss man wirklich so den Schleim durch die Kehle rollen lassen, um die Ekligkeit dieser Kommunikation zu umfassen. Und ich sage jetzt nicht, dass die Ampel mega geil performt hat in allen Dimensionen, ja, vorsichtig gesagt. Ich habe auch schon viele Kritik auch öffentlich geäußert, nur um das klarzustellen. Aber so zu tun, als hätte Merkel irgendwie den Stift fallen lassen und sei seitdem überhaupt für gar nichts mehr verantwortlich, was passiert ist. Hätte auch grundsätzlich keine Fehler gemacht, sondern eigentlich ganz, ganz geil vor sich hin regiert, natürlich samt Union. Das ist eine derartige Frechheit. Jetzt so ab dem ersten Geburtstag kann ich langsam akzeptieren, dass die Ampel verantwortlich gemacht wird für bestimmte kurzfristige Entwicklungen. Mhm. Und auch da muss man das mit Einschränkungen sagen, weil ganz viel, also ich meine die Abhängigkeit, was das Gas angeht, von russischem Gas, ja, das ist so, da gibt es Unionsstimmen, die das tatsächlich irgendwie der Ampel aufs Brot schmieren. Würde man es der SPD aufs Brot schmieren, da wäre ich auf jeden Fall dabei, aber dann müsste die CDU sich das halt auch selber aufs Brot schmieren. Aber da, die Ampel ist ja nicht nur die SPD und da würde ich sagen, Leute, wenn man nur einen Funken, also wirklich nur einen Funken Selbstachtung hätte als Union, dann würde man diese Form von Kritik versuchen zu vermeiden. Ich habe viele Kritik an der Ampel, ich habe ein paar positive Punkte an der Ampel, aber ich habe viele Kritik an der Ampel. Aber alles, was langfristiger ist, da kann man in einem Jahr nochmal kommen. Ja? Und da kann man sagen, okay, die haben ja was dagegen geplant, aber hat das auch funktioniert? Aber jetzt nach einem Jahr zu sagen, scheiße, die Ampel hat immer noch nicht 16 Jahre Merkel-Blei von der Straße weggeräumt. Was sind die denn für Pappnasen? Das finde ich unfair.
Ja, vor allem, wenn man tatsächlich, wie du am Anfang schon gesagt hast, ne, die Situation, in die sie da reinkam, betrachtet. Ja. Ne? Es ist natürlich auch ein bisschen gefährlich. Ne? Ich sehe das so wie du.
Ja.
Ich habe auch die Neigung zu sagen, ja, Gott, was sollen sie denn, ne? Was sollen sie denn machen? Andererseits sind das natürlich jetzt aktuell die Menschen, die halt einfach an der Macht sind. Das
Absolut.
Heißt, zu gnädig möchte man mit ihnen auch nicht sein. Aber die CDU und CSU, die geben sich wirklich so wahnsinnig große Mühe, auch meine gesamte Wut auf sich zu ziehen, dass ich Schwierigkeiten habe, noch etwas übrig zu haben für die Ampel. Es ist natürlich ein bisschen ein Oppositionsding. Ich finde ja die Rolle der Opposition natürlich ganz wichtig, aber dieses gewollt Destruktive nervt mich einfach, weil du, egal wie gut eine politische Idee ist, du musst irgendwie dagegen sein. Das ist überhaupt gar nicht unbedingt die Rolle der Opposition.
Ja, da muss man jetzt ein bisschen, ist überhaupt nicht meine Art und Weise, hab die noch nie gewählt, habe jetzt auch nicht vor, das zu tun, aber da muss man die Union ein bisschen in Schutz nehmen. Sie haben in bestimmten Situationen schon sehr stark ihre politische Verantwortung erkannt. Ja, das muss man so sagen. Dass ich,
du meinst jetzt als Opposition?
Als Opposition, absolut. Als Opposition.
Sie haben, inwiefern?
Auch, dass sie, was die Ukraine-Situation angeht, zwar kritisiert haben, aber bei den Entscheidungen weitestgehend sinnvoll mit dabei waren. Man hätte ja auch sagen können, nee, so nicht. Beim Bürgergeld haben sie echt sich lange quergestellt, aber haben am Ende schon eine Art von Kompromiss zugestimmt. Also ich muss das ein bisschen mit Vorsicht genießen sagen, weil natürlich ich echt kein Fan der Union bin, ja, aber es ist schon so, dass sie auch in keiner besonders einfachen Lage sind als Opposition, weil so viele Themen da sind, wo man beim besten Willen einfach nicht parteipolitische Spielchen machen darf.
Aber das finde ich jetzt zu, ich finde es zu gnädig.
Echt? Ich bin echt wütend auf die Union, aber vielmehr auf das, was sie als Regierung getan hat. Was sie als Opposition tut, da ist jetzt die Spreizbreite ihrer Handlungsfähigkeit jetzt nicht überragend groß. Und da finde ich, hat sie eher ein paar Mal gesagt, ja okay, dann machen wir das halt. Ich bin voll vorne beim Übelnehmen und nach nur einem Jahr Nichtregierung bin ich noch lange nicht fertig mit Übelnehmen, ja, was die Union angeht. Aber als Opposition gab es ganz viele, habe ich auch eben selber gesagt, gab es ganz viele Sachen, da war ich richtig wütend auf die Kommunikation, die Handlungen. Da haben sie häufiger Vernunft bewiesen, muss ich so drastisch formulieren.
Ja, genau, aber ich spreche tatsächlich ganz stark über die Kommunikation, weil ich die so wichtig finde, ne? Weil die ja wirklich zu einem gar nicht unbeträchtlichen Teil dann halt auch die Art und Weise, auf die gesellschaftlich über Themen diskutiert wird, mitprägt. Und gerade wenn wir übers Bürgergeld sprechen, ne? Also es ist so, sie mögen am Ende einen Kompromiss mitgetragen haben, aber wie sehr sie sich auf die Fahnen geschrieben haben, was sie mit der Vertrauenszeit bewirkt haben und so. Also ich weiß, dass das jede andere Partei auch tun will. Also alle tun das. Ne? Und das ist, was mich allgemein immer nervt, dieses immer alles parteipolitisch für den eigenen Vorteil ausschlachten müssen. Ich fände es so entspannend, wenn man einfach mal über die Sache diskutieren könnte. Und die CDU und CSU, die schaffen es tatsächlich, mich als Oppositionspartei ungefähr genauso sehr zu nerven wie als Regierungsparteien. Das muss man auch erstmal schaffen. Das liegt natürlich, zum einen haben sie natürlich einfach weniger Macht, zugleich sind sie aber als Oppositionspartei einfach so wundervoll nicht mehr ganz so an die Realität gebunden.
Ja, auf der anderen Seite liegt es ja vielleicht auch daran, und ich möchte dir ja nicht zu viel unterstellen, aber du hast es ja schon durchblicken lassen, dass du eventuell politisch selbst der Ampel dich näher fühlst als der Union. Könnte das theoretisch mitspielen? In diese Gemengelage.
In welche Gemengelage? In meine Abneigung der Union könnte mitspielen, ja gesagt, dass ich eine Abneigung gegen die Union habe?
Nee, das, du hast ja gerade gesagt, dass deine Wut, dass die so sehr kitzeln, dass nicht mehr so viel für die Ampel übrig ist, wenn ich das richtig verstanden habe.
Ich bin überhaupt gar nicht kritikfrei, was die Ampel angeht. Aber es ist lustig, ne? Wir wollten über ein Jahr Ampel sprechen jetzt über die Union.
Das ist ja auch interessant, weil wenn ich das mal so versuchen kann, so fein zu sezieren, dann heißt die Rubrik ja Gewinnerin der Woche. Und die Ampel hat das allein durch ein Jahr Existenz geschafft. Quasi der erste Geburtstag reicht schon, um Gewinner zu sein. Da sieht man ja, wie, um jetzt so Internet-Englisch zu sprechen, low die Bar so ist.
Ja,
oder?
Aber weißt du, vielleicht fand ich es auch einfach nur lustig.
Ach so, okay.
Das passiert mir auch manchmal. Ich fand es ein bisschen lustig, sie gewinnen zu lassen, einfach weil sie Geburtstag hat. Ich bin der Union politisch nicht sehr nah. Ja. Ich finde die Ampel, finde ich schwierig zu sagen, ob ich da politisch nah bin, weil sie sich ja auch untereinander politisch gar nicht komplett nah ist. Insofern ist es irgendwie, ich bin in keiner Partei und ich möchte das auch nicht sein. Ich kann mich nicht davon freisprechen, vermutlich genauso wenig wie du, wie alle anderen auch, dass einen Verhaltensweisen an Menschen oder auch Parteien, denen man sich nicht nahe fühlt, mehr nerven, als wenn man eine Grundsympathie hat. Das will ich überhaupt nicht absprechen. Ich finde aber dieses randalierende Hauptsache-Dagegen-Gehabe wahnsinnig nervig und wahnsinnig destruktiv. Und das nervt mich wirklich an sich. Ich wiederhole mich jetzt leider, ne? Aber ich würde gern einfach mal gerne konstruktiv über eine Sache diskutiert sehen und hören.
Ich weiß nicht, ob das jetzt da reinpasst, aber ich finde, dass viele von uns, in Anführungszeichen, Medienpeople, eine schwierige, vielleicht sogar unrichtige Erwartung gegenüber Debatten haben.
Oh.
Ja. Ich glaube, man findet von 100 Medienleuten findet man etwa im Durchschnitt 99,7, die sagen, die Debatte ist so schlimm, so katastrophal, alles so polarisiert und alles ist, die Debatte ist schlecht. Und ich habe das eine Zeit lang auch gedacht und sogar, glaube ich, mal gesagt, aber ich finde die Debatten nicht so schlecht. Und ich finde, dass ganz viel von diesem Getöse und Kritik und auf den Schlamm hauen, dass es spritzt und dass Leute wütend werden, ich glaube, das gehört zu solchen Debatten dazu. Und auch das, was wir jetzt ungerecht empfinden. Ich glaube, dass es gibt Menschen, die wollen, dass da jemand mal was dagegen sagt. Und ich finde es nicht falsch, das zu bedienen. Und ich glaube, wenn man sagt, das ist schlecht, schlimm, dann würde ich dem widersprechen und sagen, okay, die Union haut hier auf den Schlamm, auf eine Art, die man als ungerecht empfindet. Aber ich glaube, das gehört zu einer Debatte in einer liberalen Demokratie dazu. So wäre jetzt meine Einschätzung.
Ich würde gar nicht so sehr auf die Debatte schimpfen. Ich verteidige sogar die sozialen Netzwerke immer und auch die Debatten darin. Ne? Also ich glaube, dass es da ganz viele destruktive Kräfte gibt und ganz viele Leute, die andere Interessen verfolgen, als dass man irgendwie zu einem positiven Ergebnis kommt, in welcher Diskussion auch immer. Aber mein Urteil ist gar nicht so vernichtend über die Debatte an sich. Ja. Was natürlich auch
weil du gesagt hast, du möchtest das endlich mal konstruktiv, das hörte sich
genau
so an.
Genau, und ich meinte jetzt aber wirklich in dieser Konstellation Regierung-Opposition. Und natürlich auch darüber hinaus, weil, wie gesagt, das prägt natürlich auch andere Bereiche. Also ich weiß gar nicht, ich habe kein vernichtendes Urteil über die gesellschaftliche Debatte insgesamt. Ich glaube aber, dass wir durchaus große Probleme haben und dass man sehr, sehr dagegen halten muss, gar nicht inhaltlich im Sinne von, ich muss jetzt meine Position durchdrücken, sondern ich habe immer das Gefühl, dass es viele Menschen geben muss, die dagegen halten, einfach in der Konstruktivität. Also, dass es viel Kraft erfordert, überhaupt das Konstruktive in der Debatte zu erhalten. Und da geht natürlich ganz, ganz viel Energie schon flöten, die man vielleicht sonst auf Dinge an sich verwenden könnte.
Aber geht sie flöten? Weil natürlich zur Politik auch Repräsentanz gehört. Das ist ganz, ganz essentiell. Und fühlen sich Leute repräsentiert, wenn man gerade zwischen Regierung und Opposition halt immer versucht, so eine konstruktive Stimmung und wir kriegen das zusammen hin und wir machen einen Konsens und wir haben verschiedene...
Ich muss kurz einhaken, ich wollte es nicht durcheinander werfen, aber das, was ich gerade gesagt habe, mit diesem, es muss viel dagegen gehalten werden, das war nicht rein auf Regierung und Opposition bezogen, sondern das finde ich gesamtgesellschaftlich.
Ah ja, verstehe. So. Aber ich glaube eben, dass dieses Laute, was man, wenn das nicht die eigene politische Haltung ist, auch als störend wahrnehmen kann, das gehört auch mit dazu, um Stimmen abzuholen, die halt dagegen sind.
Ja, okay, darauf wollte ich nämlich kommen. Ich bin gar nicht gegen das Laute. Also es mag nicht meine Art sein und so, ne? Aber ich finde wirklich, Leute können auf den Tisch hauen. Das, was mich stört, ist, ich gebe vor, über eine Sache zu diskutieren und gebe vor, es ginge mir um die Sache. Mir geht es aber eigentlich um etwas anderes. Nämlich zum Beispiel darum, bei der nächsten Bundestagswahl wieder nicht mehr in der Opposition zu sein. Also mir geht es eigentlich darum, mir auf die Fahnen schreiben zu können, mir als Partei zum Beispiel auf die Fahnen schreiben zu können, dass ich als Oppositionspartei das und das und das bewegt habe. Hauptsache irgendwas bewegt, ob es jetzt in die richtige Richtung war oder nicht. Sowas nervt mich. Ich muss ja nicht inhaltlich der Union in irgendwas zustimmen, wobei das natürlich auch Quatsch ist. Natürlich stimme ich da auch in irgendwas zu, ne? Aber das müsste ich ja nicht mal. Und trotzdem könnte ich sagen, ah, okay, das ist aber eure Haltung, das ist das Profil eurer Partei, das ist, wofür Leute euch wählen, wenn sie euch wählen. Dafür steht ihr jetzt ein. Dann bin ich nicht eurer Meinung. Vielleicht finde ich es auch doof, dass ihr das alles so laut sagt, aber das könnt ihr alles machen, weil es geht euch um die Sache. Aber wenn es ums Bürgergeld geht, was ja einfach ein wahnsinnig wichtiges Thema ist für unseren Sozialstaat, und dann kommt die christlich-demokratische oder auch christlich-soziale Union und verhält sich wahnsinnig unsozial nach meinem Empfinden. Und ich spüre in allem, was sie sagt, in allem, was sie tut, dass sie das nur macht, um Radau zu machen. Ja. Dann nervt mich das.
Ja, aber da würde ich gerne eine Position einbringen. Also die ist über Jahre, habe ich die erkennen müssen, weil das kein schönes Wissen ist. Aber ich schätze konservative Menschen. Die braucht man. Eine Gesellschaft braucht ein paar Konservative. Ich finde nicht zu viel. Ja, ich bin hyperprogressiv, aber nicht zu viel. Aber die braucht auf jeden Fall konservative Menschen und so weiter und so fort. Aber Konservative, wenn die sagen, es geht hier um die Sache, dann muss man bedenken, bei Konservativen geht es immer um die Sache. Denn die Sache, die Konservative auszeichnet, ist, dass sie regieren wollen. Konservative betrachten es als Betriebsunfall, wenn andere regieren. Das heißt, eigentlich ist die Essenz, konservativ zu sein, zu regieren. Das kann man erstmal in Deutschland auf die Union so beziehen. Und das ist ja auch ein ziemlich erfolgreiches Ding. Ja, dazu kommen noch jede Menge andere Werte. Das wird jede konservative Person sagen, es kommen auch noch Werte. Mag alles sein. Da können wir nochmal drüber reden, wenn wir so auseinander definieren, was jetzt wo Merkel an welcher Stelle Werte basiert gemacht hat. Das ist eine zweite Frage. Aber erstmal ist es für Konservative normal zu regieren. Deswegen geht es für sie, egal was sie sagen, wie sie was sagen, immer um die Sache. Weil am Ende rauskommen muss, dass sie regieren, und dann wird alles gut. So würde ich Konservative in Deutschland versuchen einzuschätzen. Und mit allem Respekt, also ich bin ja gar nicht gegen diese Existenz von Konzept, um Gottes Willen.
Ich find das einen schönen Schlusssatz eigentlich schon. Man könnte allerdings die Partei dann auch umbenennen oder eine neue gründen und sagen, wir nennen sie die Regierungspartei.
Ja, da würden viele in der Union sagen, das ist doch schon das inoffizielle Motto.
Ja, aber warum dann inoffiziell? Warum sich christlich nennen, wenn man eigentlich Regierungspartei sein möchte? Wir kommen noch nicht ganz zum Ende, denn wir haben ja das hier noch.
Eine letzte Frage.
Die Idee dieser letzten Rubrik ist, dass du mir eine Frage stellst und ich dir eine Frage stelle. Die muss gar nicht politisch sein, sie kann lustig oder ernst sein, wie auch immer. Möchtest du anfangen oder soll ich anfangen?
Fang du mal bitte an.
Ich bin mir unsicher, ob ich die Frage nehmen soll, die ich mir ausgedacht habe oder... Nein, ich stelle dir angesichts des Gesprächs, das wir jetzt gerade geführt haben, eine andere Frage. Und zwar, wärst du gerne in der Regierungspartei?
Auf gar keinen Fall. Ich war noch nie in einer Partei. Ich habe auch nicht vor, in eine Partei einzutreten. Ich habe häufiger kurz überlegt und kurz hier im Sinne von Sekundenüberlegungen, ob ich vielleicht mal Politik machen sollte. Aber habe mich jedes Mal ganz drastisch dagegen entschieden, weil ich nicht glaube, dass ich das gut kann. Mhm. Und weil ich nicht glaube, dass ich das möchte. Wir reden ja von in der Politik 60, 70 Stunden Wochen und eigentlich immer da. Und dann reden wir auch von bestimmten Nicht-Freiheiten, die man genießen darf, beziehungsweise nicht genießen kann. Weil die Politik nochmal mit ganz krassen Argusaugen angeschaut wird. Ich würde nicht gerne Politiker sein. Ich möchte das nicht für alle Zeit und Ewigkeit ausschließen. Ja, also das sage ich auch gleich nochmal dazu. Ich sage jetzt nicht so, um Gottes Willen. Aber aktuell, gerade mit zwei kleinen Kindern, die ich großziehen möchte, die ich aufwachsen sehen möchte, habe ich keinen Bock, irgendwie per FaceTime aus dem Bierzelt in Heilbronn mir anzuschauen, wie mein zweiter Sohn gerade laufen lernt. Sorry, das geht auf gar keinen Fall. Ja. Und deswegen, schon deswegen, aber auch, weil ich glaube, wirklich, ich bin mir nicht sicher, wie gut ich das kann. Ich glaube, ich müsste sehr viel lernen, damit ich das gut kann. Und das weiß ich nicht, ob ich das möchte.
Ich kann das gut nachfühlen. Ich habe es auch, glaube ich, schon mal gesagt, aber ich wäre auch eine sehr unglückliche Politikerin. So, jetzt du.
Die Frage, die ich dir gerne stellen wollen würde, ist, du hast, wenn ich deine Medienerscheinung mir anschaue, ein sehr präzises und durchstrukturiertes Weltbild. Da würde ich sagen, du hast schon so ein Gefühl, wie man Sachen moralisch und ethisch bewerten kann, was ich gut finde. Ich glaube, es gibt zu wenig Menschen, die so ein, sagen wir mal, ethisches Wertegebäude haben, auf dessen Basis man zum Beispiel Humor besser herstellen kann, auf dessen Basis man besser kritisieren kann. Glaubst du manchmal, dass du dich irrst? Glaubst du manchmal, dass das falsch ist? Oder dass eigentlich Grundannahmen, die du getroffen hast, auf Basis dieses Weltbilds ganz andere sein könnten?
Das ist lustig, weil du jetzt eine sehr lange Prämisse ausgebreitet hast und jetzt die Frage auf Basis dieser Prämisse stellst. Ja. Ne? Ich möchte erstmal die Klarheit meines Weltbilds in Frage stellen. Ich weiß gar nicht so richtig. Ich bin so eine merkwürdige Vermischung, wie wir alle natürlich, ne? Aber aus Emotionalität und Rationalität. Also ich wandle das eine in das andere und das andere in das eine, aber es ist nicht so, als hätte ich mir mein Weltbild errichtet, würde es anschauen und denken, geht das Thema, das sortiere ich jetzt so ein und dann muss ich jetzt natürlich das und das darüber sagen, sondern alles, was ich sage und am Ende vielleicht sogar sehr rational klingt, kommt und speist sich aus einem Gefühl. Und darüber hinaus bin ich sehr, sehr, sehr damit beschäftigt, mich zu fragen, ob ich mich irre. Das ist quasi der Anfang all meiner Überlegungen und das ist auch das Ende. Also ich weiß nicht, wie man es schaffen soll, sich mit den Dingen, die auf dieser Welt so passieren, ernsthaft zu beschäftigen, ohne sich zu jedem Zeitpunkt zu fragen, ob die eigene Sicht darauf irgendeine Richtigkeit und irgendeine Relevanz hat. Das habe ich ein bisschen kompliziert darauf geantwortet. Ne? Die Antwort ist ja.
Okay.
Die Antwort ist ja. So, das ist jetzt, glaube ich, vielleicht wirklich das Schlusswort für heute. Das war sehr schön. Vielen Dank, dass du da warst. Das war Bosettis Woche. Wenn ihr es auch sehr schön fandet, dann dürft ihr wie immer eine Mail schreiben an bosettiswoche@ndr.de. Wenn ihr es nicht schön fandet, dürft ihr wie immer keine Mail schreiben an bosettiswoche@ndr.de. Wenn ihr eine letzte Frage habt, nächste Woche ist übrigens die letzte Folge vor der Winterpause. Wir machen nämlich eine Winterpause und dann machen wir im Februar weiter. Und nächste Woche kommt Friedrich Küppersbusch. Das wird bestimmt sehr schön. Wenn ihr eine letzte Frage an Herrn Küppersbusch habt, dann schreibt die auch an bosettiswoche@ndr.de. Ansonsten abonniert diesen Podcast, damit ihr keine Folge mehr verpasst. Und damit ihr im Februar, wenn ihr komplett vergessen haben werdet, dass er existiert, benachrichtigt werdet, dass dann die nächste Folge kommt. Wir hören uns aber nächste Woche Freitag nochmal wieder. Vielen Dank, Sascha, dass du da warst.
Danke für die Einladung.
Es hat viel Spaß gemacht.
Okay, war es das?
Ja.
Ja, dann wünsche ich ein schönes Wochenende.
Extra 3. Bosettis Woche. Ein Podcast vom NDR, immer freitags nachmittags.